Wie kann der Mensch Gott denn nun entgegenkommen? Swedenborg sagt hier, im ersten Schritt durch die Aufnahme von Erkenntnissen. Die Erkenntnisse, an welchen es bis zur Zeit Swedenborgs fehlte, sodass der Verstand nicht bis dahin vordringen konnte, um zu sehen, dass Gott einer ist. Also das ist ja das, was wir schon hatten, dieses, warum ist Gott einer und wie ist das abgeleitet. Aber wir können ja sehen, dass Gott einer ist, wenn wir all diese Dinge uns vor Augen führen. Und dass ein göttliches Sein nicht denkbar ist, sofern es nicht ein einziges ist und dass alles zur Natur gehörige von ihm ist. Und so heißt es, ist Folgendes. Also wie kann der Mensch Gott entgegenkommen? Und da gibt es jetzt hier 9 Punkte, die ich ein bisschen ausführen werde. Und dann sind wir auch bald am Ende, denn es ist ja auch immer sehr anstrengend, diese Dinge, die um Gott handeln, die uns ja nicht so leicht eingehen. Erstens, es hat bis zur Zeit Swedenborgs niemand etwas Näheres gewusst über die geistige Welt, in der die Geister und Engel sind und in die der Mensch nach dem Tode kommt. Jetzt stellen wir uns mal vor, was es für uns bedeutet, dass wir in dieses Wissen so offen eingeführt sind, dass es eine geistige Welt gibt und nicht nur, dass es sie gibt, sondern wie sie aufgebaut ist, wie die Entwicklungsschritte dort sind, wo wir selbst dort verortet sind und so weiter. Und das in so klarer Form. Nur auch da gilt es, wie schon eingangs gesagt, auch da ist uns eine Vorstellung, ein Nachvollzug natürlich immer nur annäherungsweise möglich, weil es ja nicht unsere Sphäre ist, wir leben ja noch in der Materie, aber doch ist es das schon leichter zu verstehen, als wenn wir von Gott selbst sprechen, das ist ganz klar. Denn gerade die geistige Welt, sie setzt ja hier gewissermaßen schon an und geht dann schrittweise bis in die höchsten Sphären weiter. Und zumindest die unteren Sphären sind uns nicht ganz so unverständlich, denke ich. Zweitens, ebenso wenig, dass es in jener Welt eine geistige Sonne gibt, welche die reine Liebe aus Jehova Gott ist, der in ihrer Mitte ist. Auch das haben wir ja schon so ein bisschen angedeutet. Gott ist Substanz oder Essenz, je nachdem, wie man sehen will, Substanz und Form, der in ihrer Mitte ist. Und die geistige Sonne, die Sphäre um ihn bildet, und von den Engeln hieß es ja, wie eine Sonne gesehen wird, und aus dieser geistigen, das ist also sozusagen der nächste Schritt, Gott hat es aus sich herausgestellt, die Substanz, es ist seine Sphäre, und aus dieser sind alle geistigen Welten und auch sogar alle natürlichen Welten entstanden. Viertens, dass von daher alles, was sich in jener, also geistigen Welt, befindet, geistig ist und auch auf dieser Welt hier den inneren Menschen anregt und dessen Wille und Verstand bildet. Wir sehen also hier die Verbindung. Swedenborg sagt an anderer Stelle, wir sind Bürger zweier Welten. Wir sind hier in der Materiewelt und gleichzeitig sind wir schon auch in der geistigen Welt, in der Sphäre, die uns entspricht. Aber dass wir überhaupt Wille und Verstand haben, dass wir also Menschen im wahrsten Sinne des Wortes sind, das hat damit zu tun, dass wir mit der geistigen Welt, also mit der geistigen Sonne, verbunden sind. Mit der Sphäre jetzt allerdings, die uns eben gerade entspricht. Und das ist auf dieser Erde hier sehr unterschiedlich, je nach unserem Entwicklungsstand eben, nicht? Mal sind wir mehr mit dieser Gesellschaft, jenseitigen Gesellschaft verbunden, dann wieder mit einer anderen. Denn auch alles, was in uns so ist, muss ja auch sozusagen in Erscheinung treten. Man könnte auch sagen, abgearbeitet werden. Und wir sind natürlich auch mit höllischen Sphären in Verbindung, denn wir tragen ja auch diesen Teil in uns. Und von daher haben wir alle möglichen, sagen wir mal, Situationen in unserem Leben und deren Aufarbeitungen, je nachdem, wie eben es notwendig ist, das zu bearbeiten und so weiter. Und auch dann erst einmal wieder ruhen zu lassen. Vieles wird ja auch immer wieder dann aufgegriffen, besonders dann, wenn wir es halt nicht bearbeitet haben, nicht? Also das sind dann die sogenannten Wiederholungen unseres Lebens. Fünftens, dass Jehova Gott aus seiner Sonne, also aus der geistigen Sonne, nicht nur die geistige Welt und all ihr Geistiges, das unzählig vieles und substanziell ist, sondern auch die natürliche Welt und all ihr Natürliches, das ebenfalls unzählig vieles, aber materiell ist, hervorgebracht hat. Also hier wird gesagt, es gibt diesen Schöpfergott, der ja heute geleugnet wird, der nicht nur die geistigen, sondern auch die natürlichen Welten hervorgebracht hat, aber nicht nur hervorgebracht hat, sondern auch erhält und entsprechend weiterentwickelt. Bis jetzt hat niemand den Unterschied zwischen dem Geistigen und Natürlichen gewusst, noch was das Geistige seinem Wesen nach ist. Also das Geistige seinem Wesen nach, das Substanzielle, das aus Gott hervorgeht und das mit dem Natürlichen entsprechend auch verbunden ist. Auch nicht siebtens, dass es drei Stufen der Liebe und Weisheit gibt, nach denen die Engelhimmel geordnet sind. Ich werde es jetzt nicht weiter ausführen, das führt jetzt auch zu weit. Es gibt ja diesen natürlichen Himmel, den Weisheitshimmel und den himmlischen Himmel. Also diese drei Ebenen, also der natürliche Himmel ist der, wo die Engel oder Engelswesen sich aufhalten, die im natürlichen Guten vor allen Dingen ihre Liebe finden, weniger aber in Anführungsstrichen an der Lehre und an der weiteren göttlichen Entwicklung so interessiert sind, sondern halt wirklich sehr stark im Tätigen, im Guten der Liebe ihre Erfüllung finden. Das ist halt auch, jeder Engel entwickelt sich unter Umständen auch weiter oder er bleibt da, wo er sich am wohlsten fühlt. Dann gibt es den Weisheitshimmel, wo eben die Engel sind, die besonders an der Weisheit interessiert sind. Es hängt auch mit dem Homo Maximus zusammen, aber deshalb, das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Und dann natürlich den innersten Liebehimmel, wo die Liebegeister, also wo die Liebesphäre am stärksten ist und wo halt auch alles am einfachsten ist. Im Weisheitshimmel ist es am schönsten im Sinne von dem, was wir uns unter schön vorstellen, am prächtigsten, sagen wir es mal so. Im Liebehimmel ist es recht einfach. Und deshalb bleiben manche Engel auch lieber im Weisheitshimmel. Aber wollen wir das lieber abbrechen? Das war nur so ein ganz kleiner Ausschweif, der uns zeigen soll, dass das Einfache und dass die Liebe, die göttliche Liebe, eine so einfache und demütige Form ist. Und dass Gott eben gerade in dieser einfachen und demütigen Form, in der er sich den Engeln oft ja zeigt und gerne zeigt, dass es eben auch genau das ist, was unserer Liebe gar kein Hemmnis entgegensetzt, sondern stellen wir uns einen riesen Palast vor, also einen wunderschönen, den wir uns vielleicht kaum vorstellen können. Das würde uns irgendwie hemmen, unsere Liebe ganz frei fließen zu lassen, weil wir uns das Schöne, weil uns das ja wie eine Barriere vielleicht vorkommt. Aber stellen wir uns ein einfaches, wie das beschrieben wird, als ein Hügelland mit kleinen Bauernhäusern vor. Da gibt es gar keine Hemmnis und wir könnten unsere Liebe ganz freien Lauf lassen. Nur um ein Gefühl anzusprechen, sage ich das jetzt, weil wir heute ja weniger auf die Lehre so sehr schauen wollen, sondern welche Gefühle werden ausgelöst bei bestimmten Vorstellungen. Achtens, und das menschliche Gemüt in ebenso viele Stufen abgeteilt ist, also auch in drei, damit es in einen von den drei Himmeln nach dem Tode erhoben werden könne, was seinem Leben und zugleich seinem Glauben gemäß geschieht. Ja, also wenn man hier Jesus eben sehr liebt, mehr als sich selbst, dann wird man eher wohl dem Liebehimmel zugeordnet sein. Vielleicht auch nicht immer, ich weiß es nicht genau. Aber man kann da nicht sagen, bei sich selbst und schon gar nicht bei anderen, wo steht man. Ich glaube, man kann einfach nur immer in der Demut sein. Denn auch die Liebe ist ja etwas, was wir uns nicht einreden können oder was ja auch nicht einfach nur da ist. Wir können nur versuchen, unsere Liebe zu erwecken, indem wir uns innerlich zu Gott hinwenden und bitten ihn, dass er in unserer Gegenwart ist und dass er die Liebe in uns anfacht. Aber vielleicht wird es auch gar nicht immer gehen. Also von daher, die Demut bleibt uns immer offen. Wenn wir in die Demut gehen, und was heißt Demut? Hingabe eigentlich. Hingabe in seine Liebe, auch einfach in das, was er uns gibt. Dass wir damit zufrieden sind. Dass wir lernen, damit zufrieden zu sein. Und ich meine nicht nur die äußeren Dinge, ich meine auch die inneren. Was er uns innerlich geben kann, damit sind wir zufrieden. Das meine ich unter Demut. Und dass wir wissen, wie es so schön heißt, ich glaube es von Plato, wir wissen, dass wir nichts wissen. Dass unser Denken und Wollen immer menschlich bleibt. Und ja, dass wir zufrieden sind mit dem, was wir hier geschenkt bekommen. Und das ist schon wirklich mehr, als ja, wir durch unser Leben eigentlich erwarten durften. Und neuntens, und endlich, dass von diesem allen auch nicht ein Punkt hätte anders entstehen können, als aus dem göttlichen Sein, also jetzt die geistige und natürliche Sphären und Welten, welche das in sich Selbstständige, also das Absolute und so das Erste und der Urgrund ist und aus dem alles stammt. Diese Erkenntnis hatten bisher gefehlt, also zu Swedenborgs Zeiten. Und doch muss durch sie der Mensch emporsteigen, eben durch diese Erkenntnisse. Denn erstmal muss man es ja einfach in sein Gedächtnis ablegen. Man muss es erstmal gelesen haben, gelesen oder gehört. Und dann kann es ja erst seine Wirkung entfalten. Also durch diese Erkenntnisse, also durch das Wort und die Offenbarungen, können wir durch Gott emporgehoben werden. Und auch das göttliche Sein, also das göttliche Wirken auch in uns wahrnehmen. Denn der Mensch hat den freien Willen, sich die Erkenntnisse zu erwerben. Und so, wie er sich dieselben aus dem Wort erwirbt mittels des Verstandes, so ebnet er den Weg, auf dem Gott niedersteigen und ihn erheben kann. Aber diesen Weg und dieses Niedersteigen und dieses Erhoben werden müssen wir auch wollen und zulassen. Und das geschieht durch ein Leben danach, das geschieht durch die Stille und das geschieht durch viele Dinge, durch das Tun nach dem Guten, die er uns dann schon zeigt. Und wo wir halt, wo es ja auch oft heißt, achtsam sein sollen darauf, was er uns zeigt. Das ist also unser Anteil, dass wir den Weg ebnen dadurch, dass wir das Wort aufnehmen. Und dieses Gefühl der göttlichen Ordnung macht uns froh und durchdringt uns auch. Denn wir spüren und sehen auch Zusammenhänge, wenn sicher auch nicht alles, und die unbegreifliche Liebe und Weisheit Gottes. Und das versetzt uns in die Lage, auch den geistigen Grund zu erkennen oder zu erfühlen oder sich dahin auch hinzuwenden. Und das ist das, was wir vielleicht auch als Annäherung bezeichnen können. Das Einzige, was wir ja eigentlich tun können. Und das Wissen, dass eben unser Herz mehr versteht als der dürre Verstand, der uns, ja, ich würde sogar sagen, wenn wir es dabei belassen würden, und das ist jetzt dann auch zu diesem Kapitel eine Art Schlusssatz, dass wenn wir allein im Verstand sind, allein uns in der Lehre aufhalten, wenn wir es also nicht schaffen, es nur als, ja, als ein Mittel zum Zweck zu sehen, als einen Weg, der in uns hineinführt, dann entfernen wir uns sogar von Gott. Warum das so ist, weiß ich gar nicht so genau. Ich selbst muss sagen, habe die Erfahrung oft gemacht. Wenn ich sehr im Wort geblieben bin und in der ersten Phase meiner Lesewut ist es ja so gewesen. Ja, da war es vielleicht sogar noch anders, weil man dadurch das Lesen so begeistert war und da war also noch viel Gefühl dabei. Aber vielleicht in einer Art Mittelphase, würde ich fast sagen. Da, wo man dann doch schon viel wusste und hat sich auf diesem Wissen doch mehr oder weniger als solches bezogen immer und dachte, das reicht auch. Dachte vielleicht nicht, aber es war so automatisch. Man hatte einfach das Lehrgebäude wie einen Besitz, so würde ich es vielleicht sagen. Das Lehrgebäude wie einen Besitz gehabt, wie einen eigenen Besitz. Und wenn wir uns an das Gleichnis erinnern von dem jungen Mann, der zu Jesus kam und sagte, was kann ich tun, um dir zu folgen? Ich habe alles schon getan, was das Gesetz verlangt. Da sagte Jesus, verkaufe alles, was du hast und folge mir. Und dieses Verkaufe alles, was du hast, das meint nicht nur materiellen Besitz, das meint auch geistigen Besitz. Und dieses Gefühl, dass man einen geistigen Besitz hat, das muss man verkaufen. Man muss vor Gott quasi ganz nackt dastehen. Die Kleidung entspricht der Lehre in der Entsprechung. Man muss deshalb, in Anführungsstrichen, ganz nackt dastehen. Denn würde man auf diesen Besitz beharren und es als eigenen Besitz betrachten, dann könnte man nichts Neues, Vertieftes dazu aufnehmen. Denn alles, was von dieser eigenen festen Vorstellung abweichen würde, würde nicht mehr aufgenommen werden können. Ich meine das jetzt nicht so sehr hier, in der jetzigen Zeit, also in dem Disirdischen, sondern ich meine es im Geistigen. Unsere ganzen Entsprechungen, die wir haben, zeigen ja, und das macht viele Menschen auch etwas ratlos und verunsichert sie, dass wir gar nichts Festes haben. Denn die Entsprechungen sind immer sowohl positiv als auch negativ, sie sind kontextabhängig, sie sind gefühlsabhängig und sie sind überhaupt gar nicht fest. So wie ja die ganze geistige Welt, wo wir ja in unseren Zuständen unsere Umwelt dann sehen werden und so weiter, also je nach Zustand wird unsere Umwelt sich gestalten. Auch da, die ist zwar schon was Festes, weil sie immer unserem Zustand entspricht. Erst wenn der Zustand sich ändert, ändert sich auch die geistige Welt. Und der Zustand kann ja durchaus stabil sein. Aber das geistige Verstehen ist doch wieder ein anderes als das wörtliche Verstehen der Lehre. Und deshalb ist es gut, wenn wir, ja, wie soll ich sagen, nicht, dass man das Kind mit dem Bade ausschüttet und das jetzt nicht für wichtig nimmt. Es ist immer das eine und das andere. Das will ich nur sagen. Wir können froh sein, dass wir die Lehre haben als ein Wegweiser nach innen. Aber was uns Gott innen sagt und kundgibt auf dem geistigen inneren Weg, das müssen wir auch lernen aufzunehmen. Und vielleicht werden die Worte oder das, was uns gegeben ist, plötzlich eine andere Färbung bekommen, eine weitere, eine innerlichere. Und dafür müssen wir bereit sein. Nicht? Also nur das ist gemeint. Nicht, dass das eine dann ganz weggeworfen wird und so, sondern dass das Geistige viel umfassender ist und tiefer ist als das, was wir jetzt in unserem Lesen und ersten Verstehen uns bisher deutlich machen konnten. Mehr gar nicht. Und jetzt sage ich noch zum Schluss einen Satz, und zwar haben die Engel eine Botschaft an uns. Und sie sagen Folgendes. Was sagten die Engel, was auf der Erde als Evangelium verkündet werden soll? Und sie haben gebeten, Swedenborg gebeten, er soll das doch verkünden. Sie baten mich, ich möchte aus ihrem Mund sagen, dass wer sich nicht an den Gott des Himmels und der Erde selbst wendet, nicht in den Himmel kommen könne, weil der Himmel Himmel aus diesem einzigen Gott ist und dass dieser Gott Jesus Christus sei, welcher ist Jehova, der Herr, der Schöpfer von Ewigkeit her, der Erlöser in der Zeit und der Wiedergebärer in Ewigkeit und somit zugleich Vater, Sohn und Heiliger Geist ist und dass dies das Evangelium sei, das verkündet werden soll. Amen.